Heute geht es hier bei Achtsam um ein schweres, aber wichtiges und ich finde interessantes Thema, denn das heutige Thema, wir können ja offen reden, habe ich mir selber ausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zu Achtsam. Wir sprechen darüber, wie wir mit Achtsamkeit unser Leben besser machen können. Und wer ist wir? Einmal Dr. Mai-Hueng Nguyen. Sie ist Therapeutin, Psychologin, Dozentin neuerdings und Autorin. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich bin Diane Hilscher. Ich bin Autorin, auch Keynote-Speakerin, gebe auch Workshops zu diesem Thema, lese ganz viel, habe allerdings etwas ganz anderes studiert, nämlich Politik. Bin also quasi hier als Moderatorin auch und so ein bisschen halbe Expertin. Also ich habe Bücher über Viktor Frankl gelesen und da wird immer über diese existenzielle Psychotherapie gesprochen, weil da geht es um Sinn. Warum sind wir auf der Welt? Ne? Viktor Frankl war ein, solltet ihr die ein oder andere Folge von Achtsam schon gehört haben, auch ein Therapeut, ein Psychologe. Er war ein KZ-Überlebende und hat sich dann gefragt, was ist eigentlich das Ding so am Leben? Was ist der Sinn? Warum sind wir alle hier? Und deswegen machen wir heute mal diese Folge zu diesem Thema. Und Mai-Hueng hat ganz viele interessante Dinge mitgebracht zu diesem Thema. Fangen wir mal natürlich erstmal an. Was ist denn die existenzielle Psychotherapie? Und ist das interessant für jeden Menschen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, die existenzielle Psychotherapie beschäftigt sich mit diesen ganz zentralen Fragen des Lebens, den Grunderfahrungen, die jeder Mensch machen muss, wie zum Beispiel Endlichkeit, auch das Thema Freiheit, Verantwortung, Isolation oder auch der Sinn im Leben. Und dieser Ansatz, der hat keine spezifische Technik oder so, also keine so klaren Übungen und es ist auch keine Therapieschule. Das fand ich nochmal spannend, sondern sehr übergreifend wird das aufgegriffen in den verschiedenen Therapieschulen. Und die existenzielle Therapie, die urteilt nicht, sondern sie zielt eher darauf ab, diese Weltanschauung des Klienten, des Patienten aufzudecken und ihm dabei zu helfen, seine eigenen Werte, Überzeugungen und auch Einstellungen zu diesem Thema zu verstehen. Ja, und der Gedanke dahinter ist, sobald der Patient, der Klient das verstanden hat, kann er dann auch frei entscheiden, ob seine Gedanken, seine Gefühle und seine Verhaltensweisen, also die Art und Weise, wie er lebt, ihm eigentlich dabei verhilft, einen sinnvolles Leben zu führen.
Also das heißt, ich kann jetzt nicht zu dir kommen und sagen, guten Tag, ich würde gerne eine existenzielle Psychotherapie bei Ihnen machen. So funktioniert das nicht.
Nicht eine Psychotherapie, aber es gibt tatsächlich existenzielle Psychotherapeuten, die sich mit diesen Themen nochmal mehr auseinandergesetzt haben. Ich fand es auch sehr spannend für mich. Ich habe in der Ausbildung gab es auch ein Seminar dazu zum Beispiel, weil wir natürlich auch immer wieder mit diesen existenziellen Fragen konfrontiert werden. Und ich fand es super und war auch sehr dankbar, dass ich schon mal was dazu gehört hatte, weil wenn man, glaube ich, keine eigene Haltung dazu hat und dann geht es um diese großen Fragen im Leben und die Patienten gucken einen dann so fragend an und man hat so gar nichts, was man sagen kann, das ist natürlich auch schwierig.
Und ich glaube, ich habe dieses Thema selber auch vorgeschlagen, also weil unsere Themen sind ja eine Mischform aus allem Möglichen. Aus euren Ideen natürlich achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr schreibt uns, ihr gebt Input hier in diesem Podcast. Das ist keine Einbahnstraße. Ihr gebt hier ganz viel rein. In den letzten Jahren sind super viele Themen von euch hier reingeflossen. Wir versuchen auch immer Dinge auch vielleicht zusammenzubringen, wo man vielleicht erstmal gar nicht auf die Idee gekommen ist und dann entsteht das hier alles so mit euch. Aber ich glaube, ich habe dieses Thema auch vorgeschlagen. Ne? Ich weiß nicht, da haben wir auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Ich beschäftige mich, das ist vielleicht meine Art von Midlife-Crisis, mit dem Tod, mit der Endlichkeit, die du ja eben auch erwähnt hast. Das macht man nicht mit 19, das macht man wahrscheinlich auch nicht mit 29, aber irgendwann überlegt man sich, ist ja hier auch alles vorbei, ist ja auch ein bisschen schade jetzt. Also in meinem Fall ist ja auch ein bisschen schade. Ich habe jetzt hier so viel Spaß, ja, und kann diesen tollen Podcast hier machen. Ist ja schade, dass wir alle sterben müssen und deswegen hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Ne? Kannst du vielleicht auch nochmal die Grundlagen quasi klären?
Ja, also du hast schon Viktor Frankl eben gerade angesprochen. Der ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Vertreter der existenziellen Psychotherapie. Der ist auch Begründer der Logotherapie. Logos ist griechisch und bedeutet Sinn. Und da liegt der Schwerpunkt wirklich in der Sinnsuche als Grundantrieb des Menschen. Und der Gedanke ist, wenn Menschen halt diesen Sinnverlust erfahren, dass das eine zentrale Ursache ist für Psychopathologie, warum Menschen halt krank werden. Und er unterscheidet noch einmal in die Existenzanalyse und die Logotherapie. Diese Existenzanalyse ist quasi die Analyse des Lebens einer Person mit dem Fokus auf Sinn. Also das heißt, man guckt, wie erfährt jemand überhaupt Sinn und was gibt es für Sinnpotenziale in diesem Leben. Und bei der Logotherapie, das geht nochmal einen Schritt weiter. Sie will wirklich konkrete Wege aufzeigen, wie ein Mensch wieder in Kontakt mit möglichen Sinnquellen kommen kann, dass diese Person wirklich denkt, okay, ich habe einen Weg, den ich gehen kann. Mein Leben ist sinnerfüllt. Und Frankl empfiehlt beispielsweise, das eigene Ich oder auch Ego zu transzendieren, also sich im Dienste einer höheren Sache oder Aufgabe zu begeben. Das hört sich jetzt riesig an, aber das kann auch bedeuten, wirklich für andere Menschen da zu sein, ein Tier zu lieben oder so auch. Oder auch eine wissenschaftliche Aufgabe. Und das erzeugt natürlich Demut und dass wir irgendwas tun zugunsten der Gemeinschaft, das ist so sehr, sehr sinnstiftend.
Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass Sinn einfach auch gesund macht. Also da zitiere ich auch immer wieder gerne Dr. Tobias Esch, der ja Arzt ist und Neurobiologe und überhaupt Gesundheitswissenschaftler, der auch immer wieder unsere Gesundheit in Zusammenhang mit diesem Sinn bringt. Also es klingt oft so ein bisschen philosophisch, abstrakt oder verkopft oder nur was für Leute, die irgendwie genügend Zeit haben, sich mit ihrem Sinn zu beschäftigen. Aber es ist tatsächlich so, dass Sinn gesund macht und dass Gesundheit wiederum auch ein Sinn sein kann. Aber dass, egal welchen Sinn man hat, du hast es gesagt, es kann alles Mögliche sein. Es muss gar nicht ein großes Ding sein oder so, sondern nur, wenn man sich verbunden fühlt mit einer Sache, die größer ist als man selbst. Das ist dann der Sinn. Und wenn man selbstwirksam sich einbringt in diesem Sinn auf irgendeine Art und Weise, indem man handelt, dann geht es einem auf jeden Fall besser, als wenn man das nicht tut. Wenn man einfach sagt, ich bin hier ein kleines Rädchen im großen Ganzen, in meiner Firma zum Beispiel, oder was ich hier mache in meiner Familie, interessiert ja sowieso keinen, dann geht es einem gesundheitlich tatsächlich schlechter. Und da kann man aber auch in verschiedene, ja, verschiedene Werte, ne, oder Sinn, wie kann man sagen, Sinndimensionen einsteigen.
Genau, Viktor Frankl unterscheidet nochmal in drei Arten von Werten, die Menschen Orientierung geben können. Einmal schöpferische Werte oder auch Schaffenswerte. Hier geht es wirklich darum, wie wir durch eigenes Tun Sinn erschaffen können. Das kann kreative Arbeit sein, Beziehungen aufbauen, berufliches Engagement oder halt im Kleinen einen Garten pflegen, eine Pflanze oder so. Kinder erziehen, das ist schon wieder, finde ich, sehr groß auch, ne? Aber es geht wirklich darum, dieses aktive Gestalten und dass wir einen Beitrag in der Welt hinterlassen. Und das Zweite, wo er unterscheidet, ist, sind Erlebniswerte. Da steht das bewusste Erleben im Vordergrund. Also die Fähigkeit, Schönheit, Liebe, Natur, Kunst oder auch diese kleinen Alltagsfreuden aufzunehmen und wirklich mit unseren Sinnesorganen wirklich alles aufzusaugen. Und ich denke, da hat Achtsamkeit natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Wenn wir nicht präsent sind im gegenwärtigen Augenblick, dann werden wir die Schönheit oder diese Vielfältigkeit, alles, was uns geschenkt wird, gar nicht aufnehmen können. Und das ist, finde ich, nochmal eine gute Erinnerung, warum Achtsamkeit so wichtig ist, das zu praktizieren.
Und die Achtsamkeit ist ja aber auch darin, indem man sich fragt, aha, ich höre den beiden jetzt zu, was könnte denn mein Sinn sein? Da haben wir auch schon mal eine Folge zum Thema Ikigai gemacht, ne? Weil das klingt auch wieder groß, naja, wie, was soll ich jetzt machen? Was könnte mein Sinn sein? I don't know, ist ja mega kompliziert und so. Aber man könnte das auch spielerisch angehen, indem man einfach mal die Fragen des Ikigai, das bedeutet übersetzt, für was es sich zu leben lohnt, beantwortet. Und das sind alle möglichen Fragen wie, was ist meine Leidenschaft, was macht mir Freude, was wollen andere Menschen von mir haben, was kann ich gut und so weiter. Und da kann man sich selbst seinem Sinn auch nähern. Ne? Also da steckt ganz viel drin von den Sachen, die wir schon auch seit Jahren hier machen. Ne?
Ja, unbedingt. Ne? Und an dritter Stelle finde ich auch nochmal sehr spannend, sind die sogenannten Einstellungswerte. Die sind ganz besonders wichtig, wenn Menschen in unveränderbare Situationen kommen, wie beispielsweise Krankheit, Verlust oder größere Schicksalsschläge. Hier liegt der Sinn darin, wie wir zu diesen unveränderlichen Situationen, diesem Leid Stellung beziehen können. Können wir das mit Würde machen, mit Mut, eine liebevolle Haltung oder Akzeptanz? Und Frankl sagt, das ist einer der höchsten Werte, weil sie wirklich dann gefragt sind, wenn nichts anderes mehr geht und möglich ist. Und ich finde, wenn ihr das so hört, das hört sich vielleicht so ein bisschen allgemein an, wie du auch schon gesagt hast, aber wir können uns ja wirklich mal hinsetzen und sagen, was haben wir denn eigentlich überhaupt für Einstellungen, wenn solche Dinge irgendwie so auftreten? Also, ne? Weil oft ist es so, wir wollen uns ja im Alltag eben nicht mit diesen schwierigen, großen Fragen beschäftigen, aber das könnt ihr wirklich mit Journal, also wirklich ein Tagebuch rausholen. Was denke ich denn eigentlich dazu? Oder wann bin ich wirklich mit all meinen Sinnen in Kontakt gekommen und habe die Welt, in der ich lebe, meine Umwelt wirklich erfahren? Welche Momente gibt das da?
Die Akzeptanz ist ja auch überhaupt in der Achtsamkeit, auch in der buddhistischen Achtsamkeit, ein ganz großer Themenkomplex, mit dem ich auch immer wieder im Alltag struggle, weil ich liebe es, mich mit all dem zu beschäftigen. Aber ne, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich was in den Nachrichten höre, wenn ich einen Artikel in der Zeitung lese und ich bin so wütend wegen irgendeiner Ungerechtigkeit, wegen irgendetwas, was gerade auf der Welt passiert. Und davon gibt es ja sehr, sehr viel. Also kleine Sachen, mittelgroße Sachen, globale Sachen. Ja, man kann ja die ganze Zeit auf irgendwas wütend sein, ein Kloß im Hals haben, traurig sein und ja, enttäuscht sein und so weiter. Und da ist ja dieser Punkt mit der Akzeptanz oder die Haltung, die ich dazu habe, ganz entscheidend, ne?
Ja, und wir können das natürlich im Kleinen trainieren, ne? Also zum Beispiel so ein Bodyscan, das würde man ja so nicht vielleicht in Zusammenhang bringen. Der Bodyscan ist eine ganz klassische Übung in der Achtsamkeitspraxis, dass wir unseren Körper durchgehen und offen für all die Empfindungen sind, die da sind. Aber das können halt auch unangenehme Empfindungen sein und dann nicht sofort zu sagen, boah, nee, ich will das nicht, wie schrecklich ist das denn jetzt, ja? Und das kultiviert wirklich dieses Reservoir, diese Fähigkeit, dass wenn wir auch mit größeren Themen im Alltag beschäftigt sind. Natürlich dürfen wir auch wütend sein, aber Akzeptanz bedeutet ja nicht Gleichgültigkeit, dass wir gar nicht mehr fühlen oder so oder all diese Dinge, die im Leben so passieren, tolerieren, auch wenn es ungerecht ist und uns nicht gefällt, aber dass wir nicht in so einen Impuls gleich reingehen und den ausagieren, sondern das ist jetzt erstmal so und das gehört leider zum Leben, ne, dazu. Es ist Teil davon, auch diese schwierigen Erfahrungen zu machen und wir können das im Kleinen üben und dann, ja, hilft das tatsächlich auch im Großen und auch wenn wir das schon üben oder ich das jetzt auch seit Jahren übe. Ich habe auch immer viele Momente, wo mir das schwerfällt, aber es gibt auch diese Momente, wo ich merke, wow, bin ich dankbar, dass ich diese Übungspraxis habe, weil ich dann ganz klar sagen kann, das hat mir jetzt geholfen.
Das ist so interessant, finde ich, dass man Dinge, die man kognitiv vielleicht, also mit dem Intellekt gar nicht so zusammenbringt, die total zusammenpassen oder gehören. Ja, wie du sagst, der Bodyscan zum Beispiel, was ja eine Übung ist aus der Achtsamkeit, was wir immer mal wieder hier auch schon gemacht haben in den Übungen. Also am Ende einer jeden Folge gibt es ja eine Übung und dass das, was zusammen, also was damit zu tun hat, wie ich auf Gegebenheiten zum Beispiel aus der Weltpolitik reagiere, ne? Das finde ich total interessant immer wieder, dass man ja gar nicht auf die Idee kommt, erstmal, wenn man noch nicht so vielleicht im Thema ist, dass das irgendwas miteinander zu tun haben könnte, weil man denkt so, ja gut, aber was hat jetzt mein Bodyscan, den ich vielleicht vorm Schlafengehen mache, mit mir in meinem Geist, damit irgendwie zu tun, wie es mir geht, wenn ich am nächsten Morgen die Nachrichten höre oder so im Radio. Du hast noch den Begriff existenzielle Psychodynamik mitgebracht. Was ist das denn?
Ja, also das ist ein Vertreter, ist Erwin Yalom, auch ein Psychotherapeut. Der ist halt ein Psychodynamiker, Tiefenpsychologe. Er hat das aber auch sehr geprägt und auch er sagt, dass ja häufig Konflikte entstehen, weil wir Menschen konfrontiert sind mit den Themen Endlichkeit, Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit. Und ich kann seine Bücher so sehr empfehlen. Also ein Buch hier, In die Sonne schauen, wie man die Angst vor dem Tod überwindet. Also das ist so Grundliteratur für die existenzielle Psychotherapie. Aber er schreibt auch so gerne. Und ich bin zwar Verhaltenstherapeutin geworden, aber als ich seine Bücher damals gelesen habe, ich habe wirklich gedacht, boah, ich will vielleicht doch Psychoanalyse machen, weil er so schön schreibt und auch immer wieder von seiner Arbeit, die Reise mit seinen PatientInnen, diese wirklichen Geschichten und so viel hat er geschrieben. Er hat auch lange Jahre war er verheiratet, also oh, ich weiß gar nicht, über 30 Jahre oder 40 Jahre war er mit seiner Frau verheiratet und die haben gemeinsam ein Buch geschrieben und sie wussten, dass sie sterben würde und haben dann immer so im Wechsel dann Kapitel geschrieben und am Ende hat er es halt zu Ende gebracht, ne? Also und wirklich mit diesen ganz krassen Themen so im Leben und da kann ich euch sehr, wenn ihr so einen Zugang dafür empfinden wollt, ja.
Das klingt aber auch ja schwer zu ertragen, wenn man da vielleicht gerade ein bisschen sensibel ist, ne, bei dem
ja.
Thema.
Puh.
Aber wir werden mal einen Überblick über die grundlegenden existenziellen Themen machen. Übrigens ist mir auch gerade eingefallen, es ist ja so, dass wenn ihr uns schreibt, ne, über euer Leben, über eure Struggles, über die Herausforderungen, über die Dinge, die so wichtig sind, sei es Krankheit, Tod, Abschied, Sinn, Hoffnung, Freude, Genuss, ne, ihr schreibt uns ja E-Mails. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für eure Offenheit. Dann geht es eigentlich immer um existenzielle Themen. Mhm. Also auch da wieder, wir haben ja fast jede Folge, wo wir sagen, dass wir das noch nicht vorher gemacht haben. Weil wenn man sich mit Achtsamkeit beschäftigt und dem großen ganzen Thema des Menschseins, ne, des Lebens, des Fühlens, dann geht es ja eben nicht um, heute Morgen hat mir mein Kaffee aber nicht so gut geschmeckt, sondern es geht ja immer um die großen Themen und deswegen passt das, glaube ich, alles ganz gut. Und du hast das eben schon gesagt, es geht gar nicht darum, Probleme irgendwie zu lösen. Ne? Also es geht jetzt gar nicht darum, dass du mir sagst, was ich machen soll, damit ich nicht mehr Angst vorm Sterben habe.
Ja, weil, also es geht ja auch gar nicht. Ne? Und deshalb, das ist diese Haltung. Es geht nicht um einen Problemlöseprozess, sondern eher um den Austausch, dass es Raum gibt für diese existenziellen Fragen. Und das Ziel letzten Endes ist, Menschen zu unterstützen, ne? Dass sie diese Fragen stellen können und selbst eine Haltung entwickeln können und nicht irgendwie so eine finale Lösung. Ja.
Das heißt, wir können jetzt als Podcast hier, als Informationssendung, möchte ich sagen, einmal da durchgehen. Und ihr, die ihr zuhört, macht eure eigenen Gedanken natürlich dazu. Ihr journalt dazu, ihr meditiert vielleicht dazu. Also wir haben natürlich am Ende auch wieder eine Übung. Aber zu jeder Frage oder zu jedem dieser Themen geht es ja um eure Werte, um eure Gefühle, um eure Zugänge und so. Deswegen fangen wir mal richtig an, so richtig 1, 2, 3, 4, 5 und so. Ne? Mhm. Also ein existenzielles Thema ist, wir haben es eben schon angesprochen, Sinn.
Genau, Sinn. Wozu bin ich da? Was ist der Grund, warum ich morgens aufstehe? Ne? Sich damit auseinanderzusetzen, da passen natürlich auch wieder die Werte sehr gut. Und da haben wir schon einige Folgen, wenn ihr in die Suchmaschine eures Vertrauens Akzeptanz-Commitment-Therapie eingebt. Da haben wir 2 Folgen dazu, wo es auch immer wieder darum geht, wie kann ich meine Werte identifizieren? Und da gibt es tatsächlich Übungen dazu. Also beispielsweise diese eine Übung, die ich sehr schön finde. Ihr stellt euch vor, ihr feiert euren 80. Geburtstag und dann halten verschiedene Gäste, wichtige Menschen in eurem Leben eine Glückwunschrede. Was würden die dann sagen zu euch? Was seid ihr für ein Mensch? Was habt ihr für eine Reise hinterlegt? Was ist so wichtig? Oder ihr stellt euch vor, was würde auf eurem Grabstein stehen? Da sind wir schon direkt im Existenziellen drin. Ne? Das kann auch helfen zu gucken, was ist eigentlich mein Wert und kann ich ihn irgendwie erfüllen, damit ich ein sinnhaftes Leben führe.
Die philosophische Richtung Stoizismus, ne, die Stoiker, die machen genau das auch. Da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht, dass die auch immer wieder sagen, du wirst halt sterben. Also was machst du morgen mit deinem Leben hier und mit deinem wilden, wertvollen Leben? Wie verbringst du deine Zeit? Das finde ich übrigens auch, obwohl es so hochtrabend klingt, sehr, sehr konkret. Weil immer wieder, wenn ich anfange, bei Instagram Reels zu bingen, weil ich zu faul bin, aufzustehen oder irgendwas zu machen, denke ich so, oh mein Gott, stopp. Möchte ich das mit meinem einzigen, wilden, wertvollen Leben machen? Hier auf der Couch rumschimmeln und Reels angucken. Nein, jetzt mach diese blöde App aus und mach irgendwas Sinnvolles, ganz egal, was es ist. Und wenn du nur um den Block gehst, dich bewegst oder eine kleine Atemübung machst, alles ist sinnvoller, als da drauf zu glotzen und rumzuschimmeln. Also das ist alles gar nicht mal so abgehoben. Ich finde das alles sehr konkret. Also Sinn ist Nummer 1, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ne? Und der wandelt sich auch über die Jahre. Also was vor einem Jahr mein Sinn war, muss nicht mein Sinn heute sein. Da will ich auch ein bisschen die Leichtigkeit wieder mit reinbringen, den Sinn nicht so ernst zu nehmen, sondern auch ein bisschen spielerisch zu sehen, dass ich natürlich, wenn ich zum Beispiel gerade Mutter geworden bin, dann ist logischerweise mein Sinn, dieses Kind zu betreuen. Wenn ich mir gerade eine Katze gekauft habe, dann ist es logischerweise auch ein Sinn von mir, wie bei Maihöng, sich um die Katze zu kümmern. Und es gibt nicht nur einen, es gibt nicht eine richtige Antwort und so weiter. Dann kommen wir zu meinem Thema Endlichkeit, Tod und Sterben.
Ja, ne, das sind auch erstmal große, große Begriffe, aber im letzten Endes ist es eine unausweichliche Wahrheit. Wir wissen, wir werden alle sterben, wir müssen irgendwann sterben, aber das macht natürlich das Leben auch so bedeutsam, so wie du das jetzt gesagt hast, dass du dich erinnerst. Und oft ist es halt doch so, dass das Leben ist irgendwie assoziiert mit Möglichkeiten, Gestaltung, Aktivität und Sinn und Tod halt eher nur so Verlust, Katastrophe. Aber wenn wir hingucken und auch darüber sprechen, weil ich finde, das ist so teilweise in unserer Gesellschaft so weggedrängt, dieses Thema. Und dann, wenn dann wirklich jemand stirbt, das ist dann so krass irgendwie. Und aber ich merke das auch, wenn wirklich dann diese Verlusterfahrungen da sind, das ist so ein krasser Weckruf für mich. Dann alles ist dann wirklich so, wird ins Rechte gerückt und man hat so eine krasse Perspektive. Und deshalb gibt es auch Übungen, Meditation, damit man sich dem auch immer wieder bewusst wird. Da habe ich euch für heute dann am Ende der Folge auch eine Meditation mitgebracht, ja. Aber ich finde vor allen Dingen auch mit Menschen darüber sprechen sehr, sehr heilsam. Also die Angst auch vor dem Tod. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe vor meinem eigenen Tod nicht so viel Angst, aber ich habe Angst, dass Menschen, die ich liebe, sterben. Also das macht mich richtig, also kirre, ja.
Ja. Mhm. Aber es ist interessant, weil da eben natürlich auch ganz viel Kraft drin liegt, wie du auch sagst. Oder es kann auch ganz viel Kreativität drin liegen. Ich überlege gerade, wer war denn das? Ich habe ein Interview mit einer, es war ausnahmsweise mal nicht Jane Fonda, von der ich ja Fan bin, von einer anderen Künstlerin, eine Schauspielerin auch gesehen. Ein Reel zugegebenermaßen. Und sie hat gesagt, an ihrem 60. Geburtstag hat sie gesagt, oh, jetzt wird es gerade langsam eng mit der Zeit. Wenn ich nicht jetzt meine ganze Kreativität in die Welt rausblase, wann dann? Und dann hat sie angefangen, Theaterstücke zu schreiben, Regie zu führen, Filme gedreht, Broadway-Musicals, weiß ich nicht was alles. Und dann hat sie aufgezählt in diesem Interview, was sie dann ab 60 alles gemacht hat, weil eben dieses Endlichkeitsthema ja auch ein totaler Boost sein kann. Mhm. Der nächste Punkt, den finde ich ganz interessant, und zwar die Formulierung. Also wir sprechen ja über die grundlegenden existenziellen Themen und der nächste Punkt ist Isolation. Wieso ist der nächste Punkt nicht Beziehung oder Verbundenheit, sondern Isolation?
Ich glaube, diese Angst davor, ne, dass Menschen isoliert sind und so wie ich das gelesen habe, das ist echt krass. Also es gibt so viel Literatur dazu und manche, die sind so theoretisch irgendwie auch, aber was ich gelesen habe, war irgendwie natürlich der Wunsch von Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, aber die Angst gleichzeitig isoliert zu sein, weil da stand dann sowas wie, jeder Mensch ist in seiner Existenz ja radikal und unaufhebbar allein, weil wir uns nicht mit anderen Menschen verschmelzen können. Das heißt, es ist immer irgendein Teil, wo eine Distanz ist zu anderen Menschen und dass wir darauf klarkommen und lernen müssen, wir sind ein Stück weit auch immer irgendwo auf uns zurückgeworfen, ja, irgendwie. Okay, und verstehe. Dann damit zurechtzukommen. Ich merke das im Kleinen, wirklich im Kleinen nur, manchmal, wenn ich krank bin oder so, ja, und oder wenn ich wirklich dolle Schwierigkeiten habe, weil am Ende des Tages so eine Person, die kommt und dich rettet, gibt's ja nicht. Ja, und dann so zu wissen, hey, naja, es ist halt so. Man ist irgendwo, man wünschte vielleicht manchmal, es würde eine Person kommen, einen retten, aber es geht ja nicht. Und das, glaube ich, ist unter anderem mit Isolation gemeint.
Interessant, ja, ne? Also, stimmt. Krankheit ist es oft. Da werden jetzt viele wahrscheinlich auch mit in Resonanz gehen. Bei mir war es zum Beispiel auch die Geburt meiner Kinder, weil in diesem Augenblick der Schmerz so unfassbar war, der Wehen, dass ich dachte, niemand kann mich retten. Das ist, glaube ich, auch ein existenzielles Gefühl bei Krankheit und Schmerz und so, dass man denkt, genau das, was du sagst, oh, das finde ich so interessant, tatsächlich. Ah, okay, verstehe, deswegen Isolation und nicht Verbundenheit. Okay, dann Nummer 4 ist ja dann, da kommen wir dann zu Leiden. Also wir als Menschen, und das ist eine existenzielle Tatsache, wir leiden.
Ja, und es ist so unvermeidbar und trotzdem ist es ja so, ich merke das manchmal bei mir selbst auch, ja, wenn ich dann denke, warum ist das jetzt so? Warum ist das jetzt so schlimm? Oder auch gerade in der Arbeit mit PatientInnen, wenn dann schwierige Situationen auftreten, dass da doch etwas Großes da ist, was das natürlich gerne vermeiden möchte, ja. Also, dass wir diese Lebensphasen nicht haben wollen, jetzt Krankheit oder Verlust oder sowas. Aber es gehört halt dazu. Wir Menschen, wir werden leiden, wenn wir auf die Welt kommen. Und das finde ich so spannend am Buddhismus, also in der ersten Lehrrede des Buddha, die vier edlen Wahrheiten, war seine erste Wahrheit, die er geteilt hat, so, es gibt Leiden. Also wenn wir auf der Welt sind, werden wir alle leiden und wir können nicht davor weg, denn es gibt zwar Wege, die wir finden können, also es gibt auch einen Zustand von Nichtleiden, Wohlwollen und so oder Wohlbefinden und es gibt auch Wege dahin, aber die erste Wahrheit, die er gesagt hat, und das finde ich so entlastend irgendwie auch, ja, es gibt Leiden, Punkt.
Aber auch brutal. Ich stelle mir gerade vor, weißt du, weil ich ja über die Geburt gerade gesprochen habe, dann kommt so ein neuer kleiner Mensch auf die Erde und du denkst so, du wirst leiden. Oh Gott, und die sind so süß und klein und niedlich. Und dann denke ich jetzt für immer an den Buddha, der sagt, ja, du wirst übrigens auch leiden. Und zwar richtig.
Aber ich hatte mal eine Situation, das war eine Nonne, ja, die hatte, und ich saß da nur dabei und habe so zugehört, wie sie gesprochen hat. Und sie hat mit einer Person Person, die da auf dem Retreat war, gesprochen und die Person hatte halt geteilt, oh Gott, hatte gerade ganz schlimmen Liebeskummer, es ist so schrecklich irgendwie so. Und sie hat ihn angeguckt und sie hat so gelächelt, aber es war so ein, weißt du, so dieses weise Lächeln, nicht ein Auslachen, sondern so dieses, ja, und es wird auch wieder kommen. Es wird wieder Momente geben, die auch so schwierig sind. Und das, glaube ich, ist es. Dieses wohlwollende Wissen, es wird kommen, nicht dieses, hahaha, du wirst leiden, das wird schlimm, sondern ja, und es wird wieder kommen. Ne? Und da ist dann dieser Gleichmut dann irgendwie auch da, ne? Diese Akzeptanz wieder.
Und vielen, vielen Dank durch unsere Gespräche, Mai Hong, seit vielen Jahren durch unseren Podcast. Wirklich, ich habe mein Gehirn mit Neuroplastizität auch dahin trainiert. Ich bin jetzt nicht super Buddhistin oder jetzt, ne, Akzeptanz for everything oder so. Aber ich merke immer wieder, wenn ich so kleines Leiden im Alltag, ne, dass man eben wütend ist, traurig und so weiter, dass ab und zu genau dieses weise Lächeln der mir unbekannten Nonne einkickt innerlich und ich sage, ja, und dieses Leiden ist Menschsein. Das heißt es, Mensch zu sein. Und das ist wiederum auch eine Metaebene, die es ein kleines bisschen leichter macht. Und den nächsten Punkt unserer Aufzählung hier, der existenziellen Themen, finde ich auch sehr, sehr interessant, denn da kriegen wir viele E-Mails auch von euch. Also auch da sind wir alle nicht allein beim Thema Schuldgefühle, denn wir alle haben uns mit irgendwas in unserem Leben mal schuldig gemacht und fühlen das dann auch, ne?
Ja, weil wir können nicht durch die Welt gehen, ohne vielleicht auch andere zu verletzen. Wir sind eben nicht fehlerfrei. Bedeutet nicht, dass es okay ist. Wir versuchen unser Bestes. Aber es ist ein sehr nagendes Gefühl natürlich. Es ist sehr schwierig. Und auch da können wir unterscheiden in verschiedene Arten von Schuld. Also wenn wir so kleine Regelüberschreitungen haben, kleine Fehler, ne? Oder auch tatsächlich einen Menschen real verletzt haben. Ja, das ist auch da. Und dann gibt es noch diese existenzielle Schuld, von der gesprochen wird. Das ist, wenn Menschen machen sich schuldig, weil sie ihr eigenes Potenzial nicht entfaltet haben. Das fand ich irgendwie auch spannend. Ja, also wenn Menschen irgendwann da so stehen, so, okay, mein Leben ist vorbei oder und ich habe die Chance und die Chance vertan. Ich hatte das Potenzial, aber ich habe es nicht genutzt. Und sich dann auch schuldig zu fühlen, fand ich auch sehr, sehr spannend.
Oh, allerdings. Ach, das ist ja auch schon wieder eine eigene Folge. Ich höre die Trapsen. Dann haben wir noch Verantwortung. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir haben noch ganz viel zu erzählen. Unsere Folge ist ja auch endlich übrigens. Dann haben wir noch Verantwortung und Ablehnung von Verantwortung.
Ja, und dieses Spannungsfeld irgendwie zu haben, ne? Also die einen, die dann sagen, ach, das ist doch alles Schicksal, ich habe doch gar keine Kontrolle darüber, aber dann auch zu wissen, natürlich haben wir auch eine Form von Verantwortung, aber auch die Freiheit dann, bestimmte Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun oder eben auch nicht zu tun, also mit dieser Verantwortung. Und wie gehen wir damit um? Und in diesem Zusammenhang sind natürlich Fragen wie Kontrolle und auch Sicherheit sehr, sehr wichtig. Also da habe ich auch überlegt, ja, in vielen Psychotherapien geht es am Ende um Verantwortung. Manche Menschen, die nehmen viel zu viel Verantwortung auf sich, andere dann irgendwie dann auch gar nicht. Und auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann das Letzte, um diese Liste dann auch zu beenden, Suizidalität. Das ist auch ein existenzielles Thema. Das ist, wenn Menschen selbst in so einer Krise sind, weil sie sehr verzweifelt sind und das Leben als unerträglich empfinden, aber auch natürlich Familienmitglieder oder Freunde, die dann noch das überlebt haben, die da sind und dann irgendwie auf diese großen Fragen dann klarkommen müssen. Warum ist die Person gegangen?
Und jetzt hattest du eben schon gesagt, es gibt bei dieser Psychotherapie keinen festen Ablauf, wie bei anderen schon. Deswegen gibt es auch diesmal keine Übungen hier für euch. Aber man kann so ungefähr sagen, wie sowas ablaufen könnte. Ne? Also es gibt schon so ein bisschen so was man dann so macht.
Ja, ich wollte das mal zusammensuchen, weil ich dachte, es ist ein bisschen unbefriedigend, nur eine Liste von Themen irgendwie so aufzuzählen. Und dann habe ich was gefunden, wie zum Beispiel, also wenn man dann sich vorstellt, dass man schon nochmal gemeinsam klärt, was ist denn das zentrale Lebensthema oder die Sinnfragen, die man bearbeiten möchte. Das können unterschiedliche Auslöser sein. Tatsächlich eine Erkrankung, Tod oder Unzufriedenheit, jahrelang auf der Arbeit irgendwie so. Ne? Und dann würde man den Klienten dazu unterstützen, in die Selbstreflexion reinzugehen, über diese existenziellen Themen sich auszutauschen. Ne? Dann auch zu gucken, wo kann man vielleicht die Verantwortung stärken, wo können Entscheidungen im Leben getroffen werden und auch mit Ängsten natürlich umgehen, die diese ganzen Themen hervorrufen können. Ja? Ein offener Austausch mit den TherapeutInnen und dann zu gucken, wie kann man das dann im Leben wirklich integrieren? Also welche Schritte können gefördert werden, damit ein Leben gestaltet werden kann, was sinnerfüllender ist, dass die Personen auch authentisch handeln können, Ressourcen können dabei gefördert werden und natürlich auch Resilienz. So könnte das grob aussehen.
Okay. Und dann, wir sind ja hier achtsam, spielt natürlich Achtsamkeit und auch der Buddhismus in dieser existenziellen Psychotherapie irgendwie auch eine Rolle, ne?
Ja, ich finde, wie wir es eben schon hatten, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dann sind wir ja wach und auch offen für all das, was im gegenwärtigen Moment da ist. Und wir versuchen es eben nicht zu verurteilen. Ja, also eine kurze Bewertung wird schon kommen, dass wir sagen, oh Mann, das tut jetzt irgendwie weh, das ist ja auch normal. Aber wir machen uns nicht fertig dafür, dass es halt einfach Schmerz ist oder leidvoll ist. Und wenn wir offen sind für diese unangenehmen Zustände und das beobachten und uns eben nicht damit identifizieren, und das üben wir immer wieder, und das sind so diese Parallelen, finde ich, aber dann natürlich auch dieses Thema Akzeptanz, Sinnfindung, ja, dann, dass wir immer wieder sagen, wir wollen in den gegenwärtigen Moment das spüren und das leben, was halt zu leben ist. Und im Buddhismus neben dem Thema Leiden ist natürlich Vergänglichkeit ein ganz großes Thema, dass wir immer wieder trainieren zu sehen, alles ist vergänglich, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Körper. Es gibt wirklich Meditationen, wo man sich vorstellt, die unterschiedlichen Stadien, was passiert, wenn ich sterbe, wie ich verwese.
Das ist so krass, ja, das hast du schon mal erzählt.
Richtig krass, ja, genau, ne?
Oh mein Gott. Musst du mal als Übung machen für uns.
Ja, ich habe heute eine Übung mitgebracht, aber ich habe echt lange überlegt, ob ich das machen soll, eine Meditation über die, wir nennen das die Five Remembrances, die fünf Gewissheiten quasi, dass wir altern werden, krank sein werden, sterben werden und dass Menschen, die wir lieben, auch vorbeiziehen werden und so. Ich habe echt überlegt, aber ich dachte so, das ist es halt, wir müssen das ist die Wahrheit, das ist das Leben, und wenn wir das üben, ist es natürlich ein riesiges Potenzial, dass wir Dankbarkeit kultivieren können und eben nicht dann irgendwie nur vor Social Media abhängen und nichts mit unserem Leben machen.
Ja, weil jetzt habe ich ja auch wunderbar schön immer die Erinnerung, dass man da sein Potenzial nicht entfaltet hat, kann auch eine ganz schmerzhafte Erfahrung sein. Du hast eine Studie auch mitgebracht, wo es um Achtsamkeit eben und solche existenziellen Themen geht, wo es eben um Trauer und Verlust geht, ne?
Genau, das ist eine Studie von Taken 2011, erschien im Journal of Psychosocial Oncology, und die wurde durchgeführt bei Frauen mit Brustkrebs, weil da auch natürlich trauerbezogene Faktoren eine Rolle spielen, und die ProbandInnen, die haben an einem Achtsamkeitstraining teilgenommen, an einem achtwöchigen, und das wurde modifiziert, dann auch für die Frauen. Und es wurde geguckt, gibt es Effekte auf so existenzielle Ängste, wie zum Beispiel die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit, aber auch Gefühle von Machtlosigkeit, Enttäuschung, Verlusterfahrung und auch die Anpassung, ob man das wirklich akzeptieren kann. Und dann wurde nochmal 6 Monate nach dieser Intervention gemessen. Und die Intervention, ne, das war ein MBSR-Training, einmal pro Woche, 1,5 Stunden haben die all das geübt, was wir auch hier im Podcast ganz oft besprechen. Bodyscan, Sitzmeditation, Yoga, Gehmeditation. Wie gesagt, modifiziert so, dass sie es zum Beispiel auch im Wartezimmer üben können. Und in den Ergebnissen zeigte sich eine signifikante Verbesserung bezüglich der existenziellen Ängste. Also, dass sie sich auch wohler gefühlt haben und auch darüber sprechen konnten untereinander in der Gruppe. Also diese soziale Unterstützung war sehr wichtig. Auch hat dieses Einsamkeitsgefühl abgenommen aufgrund der Erkrankung, also sich so abgeschnitten zu fühlen, und eine Zunahme von Sinnhaftigkeit, ja. Dann auch diese wahrgenommene Verlusterfahrung haben abgenommen. Also Verlusterfahrung, was meine ich damit? Wenn man dann zum Beispiel seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann oder sich Dinge einfach auch verändert haben, ne? Und die Trauer sank. Und 6 Monate nach dem Training gaben 88% der ProbandInnen an, dass sie die Achtsamkeitsübungen weiterhin auch in ihrem Leben integriert haben. So eine Bedeutung hat das dann bekommen, insbesondere die Gehmeditation.
Achtsamkeit hilft also auch bei der Angst vor den existenziellen Themen, vor Isolation, Tod, Endlichkeit, Schmerz, Verlust, Trauer. Und darum geht's heute. Es ist verknüpft miteinander, auch mit dem Thema Sinn, Dankbarkeit, Transzendenz. Also wozu bin ich hier und so. Also heute haben wir uns echt was vorgenommen, ey. Ich weiß, ich bin schuld. Ich habe mir das ja gewünscht. Aber ich finde das interessant und auch wichtig. Und obwohl es in dieser existenziellen Psychotherapie quasi keine Übungen gibt, haben wir trotzdem noch ein paar Ideen, ne?
Also Schreibübung finde ich total gut, darüber zu schreiben. Wie möchte ich mein Leben leben? Wie möchte ich andere behandeln und auch selbst behandelt werden? Oder wie kann ich, und das vor allem täglich, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit in meinem Leben entwickeln und auch nähren? Also wenn wir uns vorstellen, die Sinnhaftigkeit in meinem Leben ist eine kleine Pflanze, ja? Was ist der Sonnenschein? Was ist das Regenwasser? Was kann ich täglich tun an kleinen Schritten? Und das aufschreiben und auch wirklich diese Frage, und schreibt einfach los, ja? Ohne krass da viel darüber zu überlegen. Es ist Wahnsinn, wie viele Antworten in unserem Unbewussten da sind. Und auch selbst wenn wir weitere Fragen aufschreiben, ist es ja immer noch eine Annäherung an die große Frage.
Ich glaube tatsächlich auch, weil wir ja hier in Achtsam darüber sprechen, dass ja alles auch irgendwie da sein darf, ne? Und ich glaube, meine Angst vor dem Tod darf auch da sein, weil sie mich natürlich total antreibt zu all den Dingen, die ich mache, ne? Weil ich oft immer wieder mit Leuten spreche, die sagen, oh, ich würde auch gern das und das mal machen oder das machen oder ein Buch schreiben oder irgendwas, keine Ahnung, da und da hinreisen oder so. Und sie machen es nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass sie eben nicht so eine Angst haben vorm Sterben. Das klingt jetzt auch so ein bisschen wie so eine paradoxe Intervention oder so. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Dass man sagt, ja gut, aber du stirbst halt nun mal. Also, ja. So. Also entweder du machst diese Reise oder du ziehst um oder du nimmst diesen Job an oder du machst diese Weiterbildung oder du trennst dich von dieser Person oder eben einfach nicht. Wir können das Leben nicht für den anderen leben und entweder derjenige macht das oder er macht es halt nicht. Und deswegen finde ich, ist es total ja, hilfreich, sich mit diesen existenziellen Fragen immer wieder mal, natürlich nicht jeden Tag, ist ja voll anstrengend, ja. Aber immer mal wieder zu beschäftigen, weswegen wir eben diese Folge heute auch gemacht haben. Du hast heute auch ausnahmsweise mal quasi Filmtipps zu diesem Thema mitgebracht.
Ja, weil das alles Zugänge sind, wie wir uns damit noch weiter beschäftigen können. Also zum Beispiel Matrix finde ich ein super Film. Ne? Also ja. Einfach mal so zu gucken, was bedeutet eigentlich ne? Wahrheit, Illusion, Freiheit und Verantwortung als Thema. Ne? Wenn wir denken, dass unsere Welt gar nicht so ist, wie sie eigentlich ist. Oder der Film Das Beste kommt zum Schluss mit Jack Nicholson, ne? Wo zwei Männer ja todkrank sind und die entschließen sich dann noch Dinge, die sie auf ihre Bucketlist draufschreiben. Ne, das alles zu machen. Oder ein Film, den ich letztes Jahr gesehen habe, The Room Next Door mit Tilda Swinton und Julian Moore, kann ich sehr empfehlen. Also der erzählt von einer Frau, die Krebs hat im Endstadium und da ist diese Freundschaft und wie die dann mit diesem Thema umgehen, auch mit dem Tod auf so eine würdevolle Art und Weise. Aber es ist ein wunderschöner Film. Also ich bin da rein, wusste irgendwie nicht so genau, worum geht's jetzt hier eigentlich und dann hast du, wow, Thema Tod, krass. Aber er war so schön und ich bin da so dankbar rausgegangen. Also es war richtig, richtig schön und das ist, was wir euch, glaube ich, mitgeben wollen. Ne? Es sind zwar große Themen, aber wenn wir Raum dafür haben und uns auch dazu austauschen können, ja, auch diese Verwundbarkeit auch zu zeigen, zum Beispiel ich sage ja, ich habe auch Angst vorm Tod, ne? Aber dann, wenn wir uns dann treffen, das ist so authentisch und schön und ja, also eine Ermutigung.
Und da steckt so viel Liebe auch drin, wenn du das sagst, ne? Denke ich so, oh Gott, will ich jetzt 2 Stunden mich in so einen Film reinfallen lassen, wo es um Krebs und im Endstadium und Tod geht und so weiter. Aber dass da eben auch ganz viel Liebe, Dankbarkeit, Achtsamkeit und Kraft und Energie drinstecken kann. Ja, genau, damit wollen wir euch quasi auch entlassen an dieser Stelle. Ja, wir haben angefangen mit Viktor Frankl, was ja auch immer ein großes Thema ist. Ne? Ich habe seit Jahren sein Buch immer noch nicht zu Ende gelesen, obwohl ich großer Fan seiner Arbeit bin. Aber es ist so schwer, diese KZ-Geschichten für mich zu leben, also zu lesen. Und man hat ja oft das Gefühl, wenn man liest, dass man es auch lebt. Deswegen eben dieser Versprecher, dass ich es noch nicht geschafft habe, das Buch immer noch nicht zu Ende zu lesen. Immer nur so 1, 2, 3, 4 Seiten und dann muss ich wieder weglegen, weil das so anstrengend ist, weil es so existenziell ist, was in diesem Buch gesagt wird. Und deswegen, haben wir es jetzt gemacht. Vielen, vielen Dank, Mayong, für das Zusammentragen all dieser Themen. Und was für eine Art von Übung kann es jetzt nach einer solchen Folge geben?
Ja, ich habe jetzt eine Übung, die ursprünglich im Buddhismus auch praktiziert wird, die 5 Remembrances auf Englisch, also oder 5 Gewissheiten, wo es genau um diese ganzen Themen geht. Wenn es euch aber sehr schlecht geht, macht die bitte nicht. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr seid total down oder gerade wirklich aktuell gerade erst ein Verlust, dann packt die irgendwann anders aus. Also man muss es auch nicht übertreiben, man muss auch gut für sich sorgen. Nicht alle Themen müssen in einem bestimmten Moment irgendwie, wenn es einem nicht gut geht, dann auch geübt werden. Das geht dann auch wann anders.
Aber in Waves it comes, so in Wellen leben wir, ne? Wenn ihr sagt, ja, es ist alles, wie es ist, hier ist die Akzeptanz, ich stelle mich dem, dann macht sie. Aber wenn ihr gerade verletzlich seid, dann legt die beiseite. Macht es euch ansonsten, wenn ihr dabei seid, gemütlich. Wie gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auch, denn all diese Themen sind eben nicht alltäglich. Ja, wenn man sich mit Freunden trifft, fängt man wahrscheinlich nicht direkt an mit diesen Gesprächen. Aber es ist, glaube ich, je öfter wir diese Gespräche führen, auch mit Freunden, vielleicht in der Familie, wo auch immer, in der Partnerschaft, kommt man sich, glaube ich, auch näher auf diese Art und Weise, wenn man über das spricht, was wirklich zählt im Leben. In diesem Sinne, euch vielen Dank. Teilt diese Folge gerne mit Menschen, wo ihr sagt, hey, wollen wir darüber mal reden, wenn wir uns das nächste Mal treffen? Und dann sage ich natürlich auch, Mahjong, Dankeschön für die Übung, für all diese Inspiration.
Genau.
Und sage und bitteschön.
In dieser Meditation, die ihren Ursprung im Buddhismus hat, lade ich dich ein, in Kontakt mit dem natürlichen Verlauf unseres Lebens zu kommen. Es wird um Themen wie Tod und Krankheit gehen. Bitte achte gut auf dich. Solltest du dich gerade nicht gut fühlen, wähle lieber eine andere Übung. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Mit jeder Ein- und Ausatmung kultiviere ich Dankbarkeit, dass ich am Leben bin. Wir betrachten nun gemeinsam Zustände, die uns alle betreffen und die wir manchmal gerne vermeiden. All diese Erinnerungen und Gewissheiten sind ein Weckruf und sollen dich daran erinnern, dass der einzige Augenblick, in dem du lebst, der gegenwärtige Moment ist. Das Wissen, dass wir nichts festhalten können, eröffnet uns die Möglichkeit, auch für die gewöhnlichsten Dinge eine tiefe Dankbarkeit zu kultivieren. Einatmend erinnere ich mich daran, dass ich von Natur aus dazu bestimmt bin, alt zu werden. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass alle altern und es keinen Weg gibt, dem Alter zu entkommen. Einatmend erinnere ich mich daran, dass ich von Natur aus dazu bestimmt bin, krank zu werden. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass alle einmal krank werden und es keinen Weg gibt, Krankheit zu entkommen. Einatmend erinnere ich mich daran, dass ich von Natur aus eines Tages sterben werde. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass alle sterben werden und es keinen Weg gibt, dem Tod zu entkommen. Einatmend erinnere ich mich daran, dass alles vergänglich ist und dem Wandel unterliegt. Alles, was mir wichtig ist, jeden, den ich liebe, all das wird sich verändern. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass sich alles verändert und es keinen Weg gibt, dass sich irgendwann unsere Wege trennen werden. Einatmend erinnere ich mich daran, dass meine Taten, das, was ich denke, sage und tue, meine einzigen Besitztümer sind. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass ich mein Denken, meine Sprache und meine Taten im gegenwärtigen Moment steuern kann. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge und komm mit deiner Aufmerksamkeit langsam in den Raum zurück. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.